wie hat er dir gefallen damals auf der Berlinale?
Ja, ich habe ihn auch nicht auf der Berlinale gesehen.
Ach, du hast ihn auch nicht auf der Berlinale gesehen. Entschuldigung, ja, ich dachte, das versuche ich dann doch nochmal bei Andreas. Du hast ihn aber doch während der Berlinale gesehen.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich ihn vor der Berlinale gesehen.
Ja, okay, im Berlinale-Kontext. Meine Güte.
Framing, der Filmpodcast von Kritik.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Framing, dem Filmpodcast von Kritik.de. Mein Name ist Silke Dritzke und für diese 13. Episode von Framing gibt es jetzt vielleicht erstmal ein paar Content-Notes, denn es geht heute ums Sterben und Depressionen, es geht um einen Bürgerkrieg mit sehr viel expliziter Gewalt. Es ist einiges los heute und ich bin deshalb noch viel froher als sonst, dass ich hier nicht alleine bin, sondern zwei ganz wunderbare Gäste an meiner Seite habe. Zum einen ist Hanna Pilatzik zurück bei Framing. Hallo Hanna.
Salut. Ciao, Entschuldigung.
Bitte?
Ciao.
Achso, ciao.
Wenn du schon das letzte Mal meinen Urlaub verraten hast.
Ja, hier bleibt nichts geheim. Unser zweiter Gast ist zum zweiten Mal jetzt bei Framing dabei, nach unserer großen Berlinale-Vorschau. Da war er nämlich Andreas Busche vom Tagesspiegel. Hallo, Andreas.
Hallo.
Ja, wir wollen jetzt über zwei sehr unterschiedliche aktuelle Kinofilme sprechen, nämlich Matthias Glasners Sterben und Alex Garlands Civil War. Außerdem haben wir wieder einen kleinen Festivalbericht dabei. Dunja Bialas und André Arnold werden erzählen, was sie auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films in Graz, so erlebt haben. Aber dazu später mehr. Jetzt, Hanna und Andreas, liegt es irgendwie an euch. Ich dachte, ich verbinde so meine Einstiegsfrage mal ein bisschen mit einer praktischen Entscheidung, die ich auch zu treffen habe. Werfen wir uns jetzt erst ins Kriegsgetümmel und klären dann die ganzen Fragen rund um das Thema Familie oder machen wir das genau andersrum? Was ist hier die einzig wahre Reihenfolge und warum? Hanna, du darfst anfangen.
Der Witz bei Sterben ist, dass es ums Leben geht. Deshalb würde ich sagen, wir stürzen uns erst ins Leben und dann in den Tod,
in den Krieg. Gehst du da mit, Andreas, oder würdest du da eine Gegenrede halten wollen?
Das sind ja beides ein bisschen Kriegsfilme at home. Aber vielleicht würde ich auch, glaube ich, würde auch eher mit dem Glasner einsteigen, der uns vielleicht ein bisschen näher steht.
Ja, wunderbar. Dann muss ich hier meine Moderationsnotizen auch gar nicht abändern. Das habe ich nämlich tatsächlich schon mal so vorbereitet irgendwann. So machen wir es also. Bevor wir es so machen, ist mir an dieser Stelle wichtig, ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Wie immer, wir freuen uns natürlich über alle Leute, die diesen Podcast hören und sind auch sehr froh, dass ihn immer mehr Leute abonniert haben. Ebenso freuen wir uns über jeden Like, jede Bewertung, jede Weiterempfehlung. Und gerne könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Kanäle oder über podcast@kritik.de Feedback und Anregungen geben. Und schließlich der Hinweis, wir sind nicht für die Produktion für dieses Podcast, ebenso wie für alles andere, was bei Kritik.de stattfindet, auch auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen. Es wird alles nicht leichter für uns, deshalb überlegt euch doch, ob ihr nicht Steady-AbonnentIn von Kritik.de werden möchtet. Drei Pakete mit unterschiedlichen monatlichen Beiträgen haben wir für euch vorbereitet. Geht einfach auf Kritik.de, klickt auf den Steady-Button und überlegt euch, was euch unsere Arbeit wert ist. Schon jeder kleine monatliche Beitrag hilft uns sehr. So, Sterben heißt also dieser neue Film von Matthias Glasner, der auf der Berlinale seine Premiere gefeiert hat und jetzt ins Kino kommt. Im Zentrum steht eine Familie und die zentralen Figuren dieser Familie lernen wir in unterschiedlichen Kapiteln kennen. Zunächst Mutter Lissi, gespielt von Corinna Harfouch, die es nicht mehr schafft, sich um ihren senilen Mann Gerd zu kümmern und nach einem Herzinfarkt selbst pflegebedürftig wird. Lars Eidinger spielt ihren Sohn Tom, Dirigent und immer viel beschäftigt, zurzeit vor allem mit den Orchesterproben zum Stück Sterben, das sein bester Freund Bernard, gespielt von Robert Gwisdek, geschrieben hat. Und außerdem ist er beschäftigt, weil er gerade sowas wie Vater geworden ist. Er hat seine Ex-Freundin in Aussicht gestellt, ihr Baby mit aufzuziehen, wenn sie es bekommt. Und dann betritt noch Lilith Stangenberg als Ellen den Film. Toms Schwester, eine Zahnarzthelferin, die sich in Hamburg um die Häuser trinkt und sich schließlich auf eine Affäre mit ihrem verheirateten Chef einlässt, der von Ronald Zerfeld gespielt wird. Und diese Figuren müssen im Laufe der 3 Stunden, die dieser Film dann dauert, nicht nur mit ihrem eigenen Leben klarkommen, sondern diese Leben überkreuzen sich dann auch zunehmend. Ich habe diesen Film bei der Berlinale erstmal ausgelassen, weil ich auch dachte, okay, 3 Stunden Laufzeit, dann ein Regisseur, der sich durchaus immer die großen Themen anpackt. Andere Filme von Glasner heißen ja Freier Wille oder Gnade. Und dann war das einzige Bild eben Lars Eidinger, wie er da mit feuchten Augen in die Kamera guckt. Und ich dachte mir, so ein Festival ist sehr strapaziös. Vielleicht schaffe ich das nicht innerhalb dieses ganzen Trubels. Jetzt habe ich den Film also ganz in Ruhe gucken können und war tatsächlich, das kann ich vielleicht schon mal vorausschicken, durchaus positiv überrascht. Ich glaube, bei euch war es ein bisschen anders. Ihr konntet den Film, glaube ich, nicht so einfach auslassen als Berlinale Berichterstattenden. Wie war das denn bei dir, Hanna? Was hast du erwartet von diesen 3 Stunden? Und wie hat er dir gefallen damals auf der Berlinale?
Ja, ich habe ihn auch nicht auf der Berlinale gesehen.
Ach, du hast ihn auch nicht auf der Berlinale gesehen. Entschuldigung, ja, ich dachte, das so.
Ich hatte auch das Gefühl, 3 Stunden könnte ich mit 2 anderen Filmen gut füllen, um dann halt nachher festzustellen, dass diese 3 Stunden mit 3 Stunden Glasner sehr gut gefüllt sind. Ich war nämlich auch positiv überrascht, hatte auch erstmal auch Abneigungen oder Vorbehalte, weil Lars Eidinger für mich so ein bisschen Red Flag geworden ist über die vergangenen Jahre. Immer sehr lautes, überzogenes Spiel. Leute besetzen ihn schnell, weil er alles liefert, die ZuschauerInnen, die Intensitäten. Also er ist so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden, der selten eingefangen wird von einem starken Drehbuch und einer guten Regie. Und hier fand ich ihn super. Also der hat für mich genau diesen Balanceakt, den der Film immer wieder schön wackelig halt dann doch stellt, total geschafft zwischen Pathos, echter Berührung, Komik und Groteske, alles auszuprobieren und immer dann doch wieder einen Punkt zu finden, der mich überrascht hat in seiner Wahrhaftigkeit. Das war für mich der Schlüssel zu dem Film, dass ich mich mit Lars Eidinger durch diesen 3-Stunden-Wust halt irgendwie tänzelnd bewegen konnte. Das war für mich der wirklich springende Punkt, dass da jemand das auch als, ich glaube auch, das hat auch viel mit Theater zu tun, da können wir vielleicht später drauf kommen, warum das alles Theaterschauspieler sein müssen vielleicht auch, die das hier so toll zusammenhängt, sich als Ensemble auch schaffen. Aber die Bindung an die verschiedenen Ebenen des Stoffes, das war, glaube ich, für mich der Hauptgrund, warum das so gut funktioniert hat, die Schichtungen.
Ja, genau. Bevor wir da ins Detail vielleicht gehen, versuche ich es dann doch mal bei Andreas. Du hast ihn aber doch während der Berlinale gesehen, diesen Film.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich ihn vor der Berlinale gesehen.
Ja, okay, im Berlinale-Kontext. Meine Güte.
Ich war auch ein bisschen froh, dass ich ihn dann auslassen konnte auf der Berlinale. Ich muss gestehen, ich habe ihn seitdem, obwohl ich es eigentlich mir vorgenommen hatte, ihn nicht nochmal gesehen. Was aber dahingehend ganz interessant ist, ich war erst total genervt von dem Film, in diesen 3 Stunden auch danach. Ich hatte Momente, wo ich besänftigt war und seitdem habe ich das Gefühl, er würde nochmal, also der ist halt nochmal gewachsen. Und ich will aber eigentlich gar nicht das probieren nachzuvollziehen, ob ich nicht wirklich mich getäuscht habe, weil ich eigentlich gerade mit diesem Gefühl, der ist eigentlich besser, als er im ersten Moment war und dieser Idee von dem Film, den ich in den letzten 6 Wochen von dem Film gehabt habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich würde meine Zweifel jetzt gar nicht nochmal hinterfragen wollen. Ich habe darauf will ich hinaus. Und eigentlich mit dem Film jetzt so leben, wie ich ihn erinnert habe und wie er noch mehr sich verändert hat. Ich war genervt von dieser extremen Theatralik. Ich hatte auch extreme Vorbehalte, auch wegen Matthias Glasner, von dem ich jetzt auch nur 2 Filme kenne, Der freie Wille und Gnade. Und Glasner ist so ein extrem emotional, Emo-Regisseur. Es geht immer ums Ganze, immer sehr existenzialistisch. Es geht immer um große Themen, extreme Figuren. Und ich dachte mir, 3 Stunden von Glasner mit Lars Eidinger, da hatte ich genau das erwartet, was auch Hanna eben gesagt hat. Und das Interessante ist, dass der Film deutlich lustiger ist als Gnade und Der freie Wille. Da war ich zu meinen schon mal sehr überrascht, weil dass dieses Pathos und dieser Vitalismus von den Glasner-Figuren, die dann doch ganz schön eingenordet werden in diesem Drehbuch. Und das hat sehr viele Brüche, sehr viele offene Nahtstellen, finde ich. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass es gerade das Drehbuch gewinnt, weil ich finde, das ist eher schon auch ein Schauspielfilm und kein Drehbuchfilm. Ich sehe aber auch, was Hanna meint, dass das Drehbuch mit diesen extremen Charakteren und auch diesen extremen Schauspielerinnen durchaus was macht, was den Film auch vielleicht ein bisschen vor diesem Glasner-Effekt rettet.
Ja, vielleicht müssen wir über die Figuren und die einzelnen Dinge da nochmal genauer reden. Mir ging es so ein bisschen, glaube ich, ähnlich, wobei diese Theatralik ist vielleicht gerade das, was du da am Ende mit auch irgendwie dem Witz oder der vielleicht gerade Nicht-Ernsthaftigkeit meintest. Andreas, die hat für mich diesen Film tatsächlich auch direkt von vornherein gerettet, in dem Sinne, dass er mich auf einmal sehr interessiert hat. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass es eben sowas sehr viel Introspektiveres, sehr viel Ernsteres, sehr viel Biederes auch dann in der Inszenierung ist. Es war, wie gesagt, auch geframed von diesem Still, diesem einzigen, den es in der Berlinale gab und ich gar nicht erwartet hatte, dass es da direkt so kurzweilig, so unterhaltsam, so feurig, also tatsächlich theatralisch im besten Sinne und eben nicht in so einem, ja, self-serious, sagt man ja im Englischen, ne? Also sozusagen den eigenen Ernst dieser Themen, die ja angesprochen werden und die ja auch nicht sozusagen jetzt nicht belächelt werden, sondern trotzdem, ja, es geht ja trotzdem ums Ganze, aber er schafft es eben doch immer wieder, das auch in Situationen zu verpacken, die eben durchaus einfach sehr unterhaltsam sind. Das hat mich doch auch überrascht.
Genau, ich glaube, man kann unterschiedlich Antworten darauf finden, wann man anfängt, dem Film zu trauen. Und bei mir war es relativ früh am Anfang, als die Mutter, gespielt von Corinna Harfouch, und der Vater, gespielt von Hans-Uwe Bauer, zusammen Auto fahren und bei ihr ist die Augen nicht mehr machen und bei ihm eigentlich die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr, weil er dement ist, und wie diese zwei im Auto mit 15 km/h vom Supermarkt runterfahren und da alles drin ist, die Angst um diese Menschen, die Gefährdung für andere auch, aber auch eben das Groteske daran, wenn der Körper seine verlässlichen Fähigkeiten einbüßt, wie das alles in dieser Szene zusammenkommt.
Und das tatsächlich Filmische daran, dass ich kurz, wenn ich kurz einhaken darf, also weil es jetzt dann diese Szene gibt, in der er sagt, Vorsicht, da kommt ein Kind, und sie erschrickt total und bremst, und dann sieht man aber in so einer Totalen, dass das Kind natürlich noch irgendwie weit entfernt war, aber da verlässt er dann auch das Theatrale, da ist es dann wirklich eine sehr filmische Idee, in der das eben genau das, was du gerade beschreibst, auch filmisch zum Ausdruck kommt.
Genau, und da habe ich angefangen, dem Film zu trauen, dass oder auch eben schon einen Vorschuss dann gegeben, dass da auch manches daneben geht und trotzdem halt, wenn es funktioniert, mich das extrem entschädigt für alles, was da halt vielleicht auch dann mal nicht die Balance hält.
Also meine Szene, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, wow, was passiert denn hier, war dann dieses Gespräch, wo Lars Eidinger, Tom, seine Mutter trifft und sie einfach mal, ich glaube, eine Viertelstunde bei einer relativ starren Kamera darüber reden, was sie eigentlich füreinander empfinden. Und dass irgendwann so eine Brutalität und auch so eine Kälte an den beiden sind eigentlich Empathie gestört, würde ich mal sagen. Und Tom erzählt dann einfach eine Geschichte aus seiner Kindheit, die diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn so komplett auseinandernimmt. Und da ist eben auch Eidinger eben nicht der Eidinger, den man sonst so kennt aus Filmen oder aus dem Theater, sondern da ist er ganz minimalistisch, grimassierend, und das ist so eine kühle Szene in der Art, wie die beiden über ihre Gefühle reden und gleichzeitig extrem auffühlen, gerade weil es eine so kalte Beschreibung ist und eigentlich klar wird, diese beiden Menschen hassen sich auf eine Art und Weise, und das wird aber so ganz sachlich und nüchtern und unemotional erzählt. Das hatte fast so ein bisschen, ja, an dem Punkt dachte ich so, wow, das ist nicht das, was ich von diesem Film eigentlich erwartet hätte und nicht, was ich von Lars Eidinger erwartet hätte.
Ja, in dieser Szene sind tatsächlich, was du gerade beschreibst, auch so zwei, jetzt quasi eigentlich zwei Aspekte, über die ich auch noch sprechen wollte. Das eine ist, wir haben ja gesagt, der Drehbuchpreis gab es auf der Berlinale. Den finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, auch wenn es natürlich ein großer Schauspieler in einem Film ist, dieses Sterben. Weil die Struktur, die Erzählstruktur dieser 3 Stunden ja schon eine wichtige Rolle spielt. Ne? Es gibt Kapitel hier, das habe ich anfangs erwähnt, die eben nach einzelnen Figuren benannt sind. Wir lernen zunächst die Mutter kennen und quasi den Alltag dieses alten Ehepaares. Erst dann, nach einer Weile, tritt Lars Eidinger zum ersten Mal auf Tom. Wir sehen teilweise dann die gleichen Momente, die wir vorher schon aus der anderen Perspektive gesehen haben, quasi nochmal aus Toms Perspektive. Es gibt ein Telefonat, was dann doppelt in Szene gesetzt ist. Dann kommt dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, Andreas, dieser lange Dialog zwischen Mutter und Sohn. Und dann kommt erst Ellen, also gespielt von Lilith Stangenberg, die dann nochmal auftritt und dem Film nochmal so eine ganz neue, irgendwie auch so eine ganz neue Tonalität nochmal verpasst. Da geht es dann wirklich in diese wilde Affäre. Da wird sich irgendwie nach einem betrogenen Nacht irgendwie ein Zahn gezogen. Da geht man auf ein Heavy-Metal-Konzert. Also da geht es richtig nochmal so in die Vollen auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich finde schon, dass der Film das irgendwie schafft, eine Geschichte über so eine Familie als irgendwie sich zu nähern und da viel irgendwie nach und nach zu enthüllen in diesen Beziehungen, aber gleichzeitig auch all diesen Figuren ihre eigene filmische Welt auch irgendwie lässt. Und ich finde, das ist schon eine Drehbuchleistung, sich über diese Struktur dieser Geschichte zu nähern, oder?
Ich glaube, wir müssen jetzt nicht ein Gewerk hervorheben, sondern weil ja alles irgendwie doch funktioniert, vom Schauspiel, Drehbuch zusammengebunden von der Regie, die halt, glaube ich, wenn sie nicht eine klare Idee davon hätte, was diese Figuren wollen und wie sie zusammenfinden, gar nicht erst das so ermöglichen würde, dass die Figuren halt auch wirklich irgendwann zusammenfinden zu einer Familie. Also ich finde, das ist einem auch schon allen vorgelagert, dass da jemand eine Idee hatte, wie man diese Schauspieler, die auch in einem schlechteren Film alle in völlig unterschiedliche Filmwelten auch hätten spielen können. Also Lars Eidinger kann auch, glaube ich, einen ganz anderen Film hätte daraus machen können, genauso wie halt eben Grüne Haarfuch oder Birgit Stangenberg. Die hätten auch in alle unterschiedlichen Richtungen so quasi zentrifugal zerstreut werden können, wenn nicht da halt eine Idee gewesen wäre, ja, vom Leben, um nochmal das größer aufzuziehen, weil das heißt natürlich irgendwie sterben, weil die Eltern ihrem Ende entgegengehen und da dann halt die verschiedenen Entscheidungen, Beziehungen, die die in ihrem Leben hatten, Revue passieren lassen und dann sich das in den Kindern wiederholt, dass man da auch schon beide so, weiß nicht, Anfang 40 sich schon mit den Entscheidungen, die sie in ihrem Leben gefällt haben, aber die ihnen jetzt auch abgenommen werden durch zum Beispiel die Kinder der anderen, die Beziehung der anderen, wie sie damit umgehen und was das eigentlich für ihr Selbstbild bedeutet, in diesem Leben jetzt halt irgendwie schon so halb festzustecken. Wie kann man sich da wieder rausbewegen? Womit kann man sich arrangieren? Womit nicht? Und ich finde, das ist dann halt der Verweis, vom Sterben wieder ins Leben zu führen, der den Film halt dann auch so reichhaltig macht. Tatsächlich diese Konfrontation mit den verschiedenen Lebensentwürfen, der Abgleich untereinander und dass das dann halt eben auf diesen Familienebenen gar nicht halt eben dann doch so um die Familie an sich geht, sondern die verschiedenen Lebensentwürfe, die das vielleicht manchmal überhaupt nicht zusammenbündelt als Familien.
Und das macht den Film eben auch in gewissem Sinne universell, ne? Das habe ich mich nämlich auch irgendwie gefragt, weil du, Andreas, auch gerade meintest, beide sind irgendwie empathieunfähig. Ich hatte aber schon immer das Gefühl, es geht dem Film, oder das, was ich am Film interessant finde, ist jetzt gar nicht unbedingt diese sehr spezifischen Psychologien innerhalb dieser einzelnen Familie, sondern auch so ein Blick auf Familie insgesamt, der im Kino oder im deutschen Kino vielleicht auch irgendwie eher selten ist, dass es irgendwie jetzt auch nicht die große Versöhnung gibt, dass es tatsächlich eine Aussprache gibt, in der rauskommt, da gibt es eigentlich gar keine Liebe und hat es nie gegeben und dass das Familie eben auch im gewissen Sinne auch immer ist und nicht eben nur in so einer verkorksten, dysfunktionalen Familie, sondern die irgendwie mitschwingende Dysfunktionalität in allen Familien, in Familie als Konstrukt generell, dass das irgendwie auch im Film zum Vorschein kommt und es nicht nur sozusagen Geschichte dieser einzelnen Figuren ist, das hat den Film für mich tatsächlich dann auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Also allein diese Lars Eidinger-Figur, die irgendwie ja durch diese Konstruktion, dass er sich so bereit erklärt hat, mit ein neues Kind großzuziehen, zu dem es auch einen leiblichen Vater gibt, das ist dann irgendwie so eine Dreier-Geschichte, die natürlich auch nur so leidlich funktioniert. Und die Mutter ist auch irgendwie immer natürlich enttäuscht, dass es nicht sein eigenes Kind ist. Dann ist er irgendwie Dirigent, aber echt quasi ein Freelance-Dirigent. Also ich glaube, diese Aufführung wird irgendwie von so einer Friedensstiftung finanziert. Also alle großen Dinge, die man irgendwie großer Dirigent, Vater, sind irgendwie da, aber auch nicht so richtig. Und das, finde ich, ist irgendwie so ein schönes Bild für auch so Kompromisse, die man irgendwie eingeht im Leben. Ja, genau. Also ich glaube, genau das, was du beschreibst, Hanna, das Leben darin, jenseits dieser sehr spezifischen Geschichte, die erzählt wird, fand ich schon auch sehr mitgenommen.
Also ich hab den Film mir eigentlich im Februar eher so abstrakter angeguckt, weil ich habe den immer wirklich in diesem Glasner-Fokus erstmal gesehen und ich war fast ein bisschen neugierig, wie die Intensitäten dieser Inszenierung sind, weil darum ging es eigentlich immer bei Glasner, was du meinst mit Self-Serious, das trifft auf seine früheren Filme durchaus zu und auch diese Wucht, mit dem man diese Themen angeht, immer dieses Körperliche und ich fand das schon ganz interessant. Ich hatte da immer so im Hinterkopf, ist auch vielleicht so ein bisschen so eine Berliner Perspektive, dass da im Grunde mit Eidinger und Stangenberg so die Schaubühne gegen die Volksbühnenschule so antritt. Und ich fand es immer interessant, dass der Film eben nicht so theaterhaft ist, wie man das erwarten könnte, wenn man mit diesen beiden Schauspielschulen, sag ich mal, einen Film dreht. Und das hat mich schon interessiert, auch wenn ich dann die Stangenberg-Zerfeld-Geschichte-Episode eigentlich, die überhaupt nicht reinpasste in diesen Film. Und ich fand es immer interessant, wie diese beiden Schulen dann auch im Spiel von Stangenberg, von Eidinger aufeinander clashen. Also den beiden Kindern, die im Grunde das ausbaden müssen, was die Eltern auf eine Art verbockt haben.
So ein Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen dieser Kunstaspekt. Und es ist ja schon nicht unwichtig, dass eben Tom dieses Stück dirigiert, was eben sein bester Freund irgendwie komponiert hat, das eben auch Sterben heißt. Und das führt so ein bisschen dazu, dass es auch diese diversen Dialoge gibt darüber, über Kunst, über Kunstvermittlung. Es gibt dieses Bild des schmalen Grats, den irgendwie dieser Bernard, also der Komponist des Stückes, irgendwie immer zitiert, dass man sich natürlich nicht zu viel von sich aufgeben will, aber auch einem Publikum etwas vermitteln will von einem Stück und dass man da irgendwo so die Mitte findet. Und da habe ich mich manchmal gefragt, inwiefern das vielleicht doch dann irgendwie so Mission Statements des Films sind oder ob die nicht doch eigentlich dann auch sehr klassisch den einzelnen Figuren zugeordnet sind und eben Teil der Figurenzeichnung sind. Selbst diese irgendwie vielleicht etwas pathetischen oder sehr allgemeinen Dinge, die fast so ein bisschen klingen, als würde der Film sich dann eben doch sehr ernst nehmen. Wie habt ihr das empfunden, diese Ebene mit dem Stück und dem Dirigieren? Denn es gibt natürlich dann auch die Szenen, in der man in sich in diesem Stück verliert und verlieren soll und die großen Konzerte und Musikszenen.
Also ich persönlich fand diese ganze Gerede über die Kunst und was die Kunst alles kann, dieses Pathos, das hat mich schon sehr gestört, weil ich würde sagen, ich glaube, da ist Glasner nicht so selbstreflektiert, dass er das sozusagen auf die Figuren überträgt. Ich würde eher schon sagen, dass da so ein bisschen so eine Botschaft drin steckt. Und das ist eben genau das, was ich meinte. Da wird dann der Film auch, finde ich, sehr ernst mit dem, was er da macht. Und das finde ich eher so, das sind dann eher so die Momente, wo ich denke, das ist dann der alte Glasner, der irgendwie immer noch so eine Riesenbotschaft und der alles auch so mit Bedeutung aufladen möchte.
Mich hat das nicht gestört. Ich finde, das gehört irgendwie auch zu diesem Überblasenen des Films und den 3 Stunden hinzu. Ich finde, das hat da irgendwie seinen Platz. Ohne diese Ideen vorher zu haben oder diese Gedanken sich vorher gemacht zu haben, wäre der Film nicht so, wie er ist. Und dass er die jetzt da wieder auch in den Film reinstellt, fand ich dann passend. Ich finde, es wäre nur halt peinlich, wenn... Ich glaube, es kann gar nicht peinlich sein, weil wenn er diese Gedanken nicht hätte, dann wäre der Film nicht so, wie er ist. Ich finde, Ambitionen sind immer gut. Also Streberhaftigkeit, überblasene Ambitionen finde ich immer gut, weil die eine Unruhe, eine Energie in den Film bringen. Und ich finde, das Angetriebene davon strömt so aus diesen Zeilen raus in den ganzen Film. Also ich kann das gar nicht voneinander trennen. Ich finde, das hat da wirklich total seinen Platz, weil er offensichtlich ja auch das die ganze Zeit selber auch mit inszeniert. Die Angst, jetzt könnte es nicht mehr jemanden interessieren, jetzt ist halt irgendwie die Idee nicht gut genug, jetzt ist das Spiel nicht intensiv genug, jetzt ist der Konflikt nicht überraschend genug oder sowas. Ich finde, das fügt sich immer wieder einander ein. Das ist so ein Echo von ganz verschiedenen Ansätzen im Film.
Ja, vielleicht bei überblasenen Ambitionen denke ich sofort an unseren nächsten Film, den wir eigentlich auch noch besprechen wollen. Deswegen ist es vielleicht auch der Moment, überzuleiten zu unserer zweiten Filmbesprechung. Bevor wir das aber tun, machen wir noch einen kleinen Ausflug vorher wieder, wie letztes Mal schon, in die Festivallandschaft. Ich habe nämlich mit Dunja Bialas und André Arnold über die Diagonale gesprochen, das Festival des österreichischen Films, das einmal im Jahr in Graz stattfindet. Und dieses Gespräch hören wir doch jetzt mal rein. Ja, jetzt habe ich hier zwei ganz wunderbare Gäste versammelt für unseren kleinen Festival-Talk in dieser Framing-Ausgabe. Zum einen nämlich unsere fleißige Festivalbiene Dunja Bialas, die schon beim letzten Mal ja uns aus Toulouse erzählte, von Cine Latino. Hallo Dunja.
Hallo Till.
Und zum anderen eine auch bereits vertraute Stimme aus unserem Festival-Podcast, mitunter André Arnold ist hier von der österreichischen Presse. Hallo André.
Servus.
Dunja, ich fange mit dir mal an. Du warst, glaube ich, das erste Mal auf der Diagonale. Was ist denn das für ein Festival? Wie hast du das so erlebt von der Stimmung her? Wie muss man sich so eine Diagonale in Graz vorstellen?
Die Stimmung war sehr gut und auch sehr überraschend. Also so eine Mischung aus Klassentreffen, aus wirklich altbekannten Gesichtern. Also es waren ganz viele tatsächlich aus Deutschland da, die man so aus der Festival-Community kennt. Also vor allen Dingen sehr viele FilmkritikerInnen, das ist aufgefallen. Das ist bei anderen Festivals nicht so. Und auch von den österreichischen Teilnehmenden kannte ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viele. Also das war eigentlich von daher sehr, sehr vertraut, obwohl ich zum ersten Mal da war. Ich habe dann stärker mit Graz an sich gefremdet, weil diese Stadt irgendwie so sich völlig verhakt in so Selbstwidersprüchen. Also es ist wahnsinnig aufgehübscht und so ein bisschen so wie so eine Vorzeigepuppenstube, wie so ein großes begehbares Heimatmuseum. Also wirklich so unfassbar schöne Häuser und toller wilder Fluss, der da durch Graz rauscht, die Mur. Und auf der anderen Seite hast du dann so schon was slowenisch Anmutendes mit so Borzen oder Stüberl. Ich weiß nicht, wie die Österreicher sagen, das kann der André mir uns dann gleich berichten.
Dafür müsste ich wissen, was mit Borzen gemeint ist.
Ja, also zum Beispiel neben dem schönen Annenhof-Kino, was von außen also wirklich so aussieht wie aus den 60er Jahren, innen drin sich als Multiplex gestaltet, daneben lag die Wermutaria. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo die Leute also von morgens bis abends Wermut, steirischen Wermut getrunken haben, eine Spezialität anscheinend. Und ich habe es natürlich auch probiert. Fand es eher ungenießbar, aber gut.
Solche Orte sind natürlich Teil des urbanen Charmes von Graz.
Genau, den gibt es auch. Ja, und abends gibt es halt dann einen schönen Festival-Space, was ja auch immer, woran sich jedes Festival oder jedes kleinere Festival, was ja Graz letztlich dann auch ist, messen lassen muss. Und das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert, zumal halt das Wetter super sommerlich schon war und laue Nächte und viele Gespräche daher. Also das hat alles eine ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Schräg ist natürlich, und da hatte ich, weil du von Toulouse erwähnt hast, so einen ähnlichen Effekt gehabt wie bei dem Cine Latino, wenn du ein Festival lang nur Filme quasi aus einer Region siehst. Ja, das hat schon einen gewissen Effekt. Also bei Toulouse waren es nur lateinamerikanische Filme, die mich dann doch am Ende etwas ermüdet hatten. Und jetzt waren es halt österreichische Produktionen, aber eben nicht so ermüdend, weil drunter viele Koproduktionen waren oder eben auch die österreichischen Filmschaffenden sowieso im Ausland auch drehen. Also von daher hat sich das durchaus sehr viel internationaler angefühlt. Und soweit ich das jetzt auch verstanden habe, ist es auch beabsichtigt durchaus durch die neue Diagonale Intendanz von der Claudia Slana und dem Dominik Kamalsade.
Ja, da hast du die perfekte Brücke geschlagen. Genau, das wollte ich dich nämlich, André, jetzt als nächstes fragen. Für dich war es ja nicht die erste Diagonale natürlich, aber auch natürlich die erste unter der neuen Leitung. Hast du denn da Veränderungen ausmachen können? Beziehungsweise du weißt ja wahrscheinlich auch ein bisschen, was da vielleicht so ansteht an Veränderungen.
Ja, also das war, wie gesagt, die Internationalität oder das Ausscheren über die Landesgrenzen und das Inkludieren von Positionen, Perspektiven außerhalb Österreichs war schon ein ganz klar, so ein erklärtes Ziel, was auch wirklich so affichiert worden ist von der neuen Festivalleitung, wobei man auch dazu sagen muss, dass sie damit auch willentlich oder bewusst an Traditionen anschließen. Der Diagonale ist jetzt nicht das erste Mal, dass das also weder das erste Mal, dass das österreichische Kino irgendwie sich auswärts umsieht, kann ja sogar irgendwie überlegen, dass so große Namen wie was nicht, Michael Haneke ja auch irgendwie in Frankreich ihre größten Erfolge gefeiert haben, trotzdem als österreichische Regisseure gelten, um so ein plakatives Beispiel zu nennen. Aber auch Diagonale selbst hat immer wieder internationale Gäste eingeladen. Also ich glaube, unter Barbara Pichler war das, dass Agnès Godard, die Kamerafrau, zu Gast war. Also das ist jetzt nichts komplett Neues, aber die neue Leitung will das jetzt noch verstärken und lässt da auch ihre Connections nach Deutschland zum Beispiel spielen und lädt dann so Leute wie Christoph Hochhäusler ein, den ihr ja sehr gut kennt und der dann auch in Graz nicht nur in seiner Funktion als Filmemacher präsent war, sondern auch als Vertreter der Filmzeitschrift Revolver. Das war auch irgendwie ein erklärtes Anliegen, dass man da irgendwie auch die öffentliche Person und nicht nur den Regisseur ins Rampenlicht stellt.
Aber dann reden wir doch mal über Filme tatsächlich. Ich habe mir natürlich so ein bisschen mich auf das Programm geklickt und natürlich auch auf die Preise ein bisschen angeguckt. Ihr startet da nicht nur, weil er den Hauptpreis gewonnen hat, sondern auch mit diesem wunderschönen Titel, der Gewinnerfilm der Spielfilmreihe, die ängstliche Verkehrsteilnehmerin von Martha Mechow ins Auge. André, kannst du uns vielleicht über diesen Film was erzählen? Was ist das für ein Film und ist das in deinen Augen auch ein vielleicht verdienter Sieger?
Ja, es finde ich schon. Ich finde, das ist ein ziemlich außergewöhnlicher Film. Was macht den Film besonders? Also, es ist ein Debüt, ein Langfilmdebüt, das sich in keinster Weise in irgendwelche Kategorien oder Schubladen fügt. Das ist nominell ein Spielfilm. Eine Frau, die sich aus ihrem
bürgerlichen Leben oder aus ihrem Leben als Mutter absentiert und nach Italien ausbüchst und dort sich einer Kommune anschließt von Frauen, die versuchen, abseits irgendwelcher gesellschaftlichen Regeln und irgendwelcher heteronormativer Strukturen zu leben. Und das Ganze ist aber auf eine Art und Weise inszeniert, die völlig frei ist von irgendwelchen ästhetischen Konventionen. Also es mischt das Dokumentarische mit dem Fiktionalen. Es ist aber eigentlich auch totales Blödelkino und so theaterhaft übersteigert. Es erinnert zum Teil irgendwie dann an Christoph Schlingensiefer, an Helge Schneider. Es ist extrem künstlich, wie bei Ulrike Ottinger. Und gleichzeitig aber auch sehr locker und zwanglos. Es ist irgendwie alles auf einmal und hat so eine Low-Budget-Ästhetik und nimmt Wendungen, auch ästhetische Wendungen, die man niemals voraussagen kann. Also versucht auch Diskurse einzubauen, aber nicht auf eine verkrampfte Weise. Also wirklich ein Unikat und ein Film, der so eine extrem starke Freiheit ausstrahlt, obwohl er auch seine Längen hat.
Dunja, du hast den Film, glaube ich, auch gesehen, oder? Nicht jetzt auf der Diagonale, aber du kennst ihn. Hast du denn da noch was hinzuzufügen?
Genau, ich ist schon ein bisschen länger her. Ich versuche gerade zusammenzukramen. Es war, also ich habe im Kopf, dass er sehr, oder dass man hatte das Gefühl, dass er eine sehr, sehr freie Filmform sich gewählt hat. Das hat ja André auch schon anklingen lassen. Also man wird, glaube ich, so durch verschiedene Stilrichtungen geschleust, was aber nie so mit so einem ästhetischen Ausrufezeichen versehen ist, sondern immer sehr beiläufig. Also der Film hat eine große Freiheit und was eben dann korreliert mit dem Inhalt, also mit dieser Erzählung, diese eigenen Wege zu finden und diese quasi vorgefertigten Bahnen auch zu verlassen. Und diese Leichtigkeit eben auch, es sind, glaube ich, zwei Schwestern, die sich dann finden, was auch so ein bisschen mythisch überhöht wird streckenweise, aber eben nie so im Willen, irgendwie jetzt Kunst erzeugen zu wollen. Also es ist quasi unfreiwillig sehr, sehr kunstvoll oder natürlich absichtsvoll, unabsichtlich erscheinend kunstvoll. Also, und ich glaube, das macht den großen Reiz bei diesem Film aus. Und die ängstliche Verkehrsteilnehmerin, weil du den Titel angesprochen hast, der reflektiert genau auch diese Beiläufigkeit letztlich. Also das ist ein Titel, der sich eigentlich so nur metonymisch zum Film verhält. Verkehrsteilnehmerin natürlich sehr, sehr vielsagend, also quasi abzielend auf das Roadmovie, was der Film erzählt und als auch auf diese Gender-Fragen, die da irgendwie auch nochmal zur Diskussion kommen. Und letztendlich ist es dann doch auch wieder nochmal so ein vielleicht feministisches Manifest und auch eben so ein Plädoyer für mehr Mut im Leben und also mit tollen Dialogen. Also ich fand den auch unfassbar witzig. Und letztlich hat mich der Preis zum einen natürlich überrascht und zum anderen sehr, sehr gefreut, weil ich ja doch die Jury auch eine schöne Entscheidung getroffen hat, quasi ein Debüt auszuzeichnen und sich damit dann auch gegen diese großen Titel entschieden hat, die auch im Spielfilmwettbewerb zu lesen waren. Also Anja Salomowitz, Jessica Hausner, Veronika Franz, Severin Fiala. Also da gab es eine ganze Reihe an großen Namen, großen Titeln.
Ja, die ja teilweise auch auf der Berlinale schon liefen, über die wir auch teilweise ja schon gesprochen haben in diesem Podcast. Es gab auch einen Dokumentarfilmpreis natürlich. Dunja, du warst selbst in der Jury, hast deswegen viele Dokumentarfilme gesehen. Ausgezeichnet habt ihr dann schließlich Anka von Helen Czillick. Kannst du uns vielleicht zu dem Film denn auch noch was sagen? Was ist das für ein Film?
Helen Czillick hat einen Film über drei Frauen gedreht, die in Jordanien Zuflucht in so einer kleinen Hütte quasi gefunden haben. Alle drei Frauen sind traumatisiert durch Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben. Und das Besondere an dem Film ist, dass Helen Czillick einen ganz nahen Zugang zu den Figuren findet und aus den Figuren heraus diese Geschichten quasi ganz langsam herausschält. Also das ist so fast schon eine spielfilmhafte Erzählweise durch ganz nahe Close-ups auf diesen Innenraum, auf Detailaufnahmen in dem Innenraum, auf Detailaufnahmen bei den Gesichtern, quasi so eine personale Perspektive zu finden auf die Geschichte, die sich dann letztlich erzählen lässt. Und das ist eben so eine ganz umgekehrte Herangehensweise im Dokumentarischen zu dem, was man sonst sehr, sehr oft hat und auch im Dokumentarfilmwettbewerb tatsächlich so die gängige Sprechweise war, quasi von außen aufs Sujet zu blicken und immer schon ein bisschen mehr Wissen zu haben als eben der Zuschauer. Und selbst wenn es jetzt so Direct Cinema war, hatte man immer bei diesen anderen Filmen den Gestus des wissenden Blicks. Und das war eben bei Anka das Besondere, dass dieser wissende Blick von Anfang an nicht etabliert war, sondern eben von Anfang an dieses Unwissen, das Enigma, das Rätselhafte, das sich herantasten an die Geschichte und dann eben das so allmählich sich öffnende, sich enthüllende, sich so ganz langsam zeigen konnte. Und das hat uns halt total beeindruckt. Und in dem ist der Film auch absolut herausgestochen.
Wenn ich noch kurz was dazu sagen kann, weil bei mir ist es länger her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe den damals, als er bei der Berlinale aufgeführt worden ist, gesehen. Aber mir ist auch stark in Erinnerung geblieben, dass es halt dezidiert künstlerischer Zugang ist. Wenn ich mich nicht irre, dann musst du korrigieren, Dunja, falls es nicht stimmt. Aber ich glaube, der Film legt auch nie wirklich offen oder macht nie wirklich deutlich, wo das Ganze spielt. Es sind sehr viele Großaufnahmen. Es ist irgendwie alles, also ist die Konventionen so von irgendwelchen Interview-Dokumentarfilmen kommen da überhaupt nicht zur Anwendung. Es ist viel stärker stimmungsorientiert. Und das ist tatsächlich was nach wie vor ungewöhnlich ist, auch im österreichischen Dokumentarfilm-Kontext.
Ja, André, dann vielleicht nochmal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen natürlich nicht mehr irgendwie das ganze Programm jetzt abhandeln können, aber vielleicht nochmal die Frage, was war denn für dich noch vielleicht so ein, zwei Highlight-Filme oder vielleicht auch, wo müssen wir so ein bisschen aufpassen, welche Filme sollten wir gucken, dass wir die vielleicht irgendwo zu fassen kriegen, was lief noch auf der Diagonale?
Ja, also ich werde jetzt einfach bewusst die Filme betonen, die für mich neu waren, weil ein Element oder sozusagen ein Grundprinzip der Diagonale ist, dass dort auch immer alle Filme gezeigt werden, die im Vorjahr gestartet sind in Österreich oder die aus österreichischen Produktionen, die auch auf Festivals gelaufen sind. Das heißt, das ist auch in vielerlei Hinsicht eine Rückschau. Und zum Beispiel auch die ängstliche Verkehrsteilnehmerin hatte nicht in Graz Premiere, sondern bei der Viennale. Aber es waren trotzdem einige neue Sachen dabei, die ich spannend fand und die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind. Beispiel ist der neue zweite Film von der jungen Regisseurin Elena Wolf, also die mit ihrem Debüt Paradies schon für Aufsehen gesorgt hat. Das war so ein Beziehungsporträt, eine Mockumentary, wo sie selbst auch die Hauptrolle spielte, wo es so auch zeitgenössische Genderfragen eine große Rolle spielten, aber der nicht zuletzt überzeugte aufgrund von seiner sehr glaubhaften, tragikomischen Porträt von einer toxischen Beziehung. Und um toxische Beziehungen geht es jetzt auch in Asche, wobei das Ganze in Linz spielt, in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz. Und die Kunstszene von Linz, oder sagen wir die Kunststudentenszene, wird so auf eine Fassbinder-mäßige Weise ins Bild gesetzt, also Leute, die einander kennen und irgendwie ganz versuchen halt irgendwie Beziehungen zu führen, aber scheitern an ihrem eigenen Unvermögen, emotionale Reife zu zeigen und an ihren Abhängigkeiten von, weiß ich nicht, auch den diversen Ausbeutungssystemen, in denen sie drinstecken. Das Ganze ist schon was relativ Neues auch fürs österreichische Kino. Elena Wolf spielt auch selber mit. Sehr düster, auf jeden Fall sehenswert. Also einen zweiten interessanten Film, den ich noch erwähnen möchte, ist der Film Sparschwein von Christoph Schwarz, der sich auch bewegt irgendwo zwischen Dokumentarischem und Fiktionalem. Also das Hybride war auch sehr präsent im jungen quasi Programm von der Diagonale. Christoph Schwarz hat vor allem Kurzfilm gemacht davor und es ist oft macht er sich selbst zum Thema. Das ist auch so ein quasi jemand, der halt irgendwie sein eigenes Schaffen als Filmemacher in den Mittelpunkt stellt und das Ganze dann immer so ironisch kommentiert und auch die Produktionszusammenhänge, auch Förderzusammenhänge, politische Zusammenhänge, die in sein so prekäres Filmschaffen einfließen, mit zum Thema macht, aber auf eine Weise, die irgendwie überhaupt nichts Wehleidiges hat, sondern immer sehr, sehr präzise ist, mit einem sehr, sehr spitzen Witz und auf eine eigentlich ganz unscheinbare Art wirklich auch die großen Themen der Gegenwart anpackt. Und das ist sein erster Langfilm, wo die Pointe ist, dass er eine Förderung für den Film nutzt, um sich ein Eigenheim zu kaufen und dann versucht, das Ganze so zu rationalisieren, dass es doch irgendwie Teil des Kunstprojektes sein kann. Und ja, über 90 Minuten fließt dann alles rein, vom Klimawandel über, weiß ich nicht, Stadtbegrünung bis hin zu eben den Fragen, wie geht man eigentlich mit Geld um als prekarisierter Filmemacher. Und das Ganze ist sehr klug, sehr witzig und auch sehr empfehlenswert.
Ja, vielen Dank. Das sind schöne Empfehlungen. Die werden natürlich auch alle die Filme in den Shownotes verlinken, die hier erwähnt werden. Dann eine als letzte Frage an euch, beziehungsweise ich glaube vor allem Dunja, du hast dich da auch ein bisschen was gesehen. Zumindest interessiert mich sehr, weil das Teil meiner Forschungsarbeit ist. Es gab eine Retrospektive, die erste Schicht zu Gastarbeit oder den sogenannten Gastarbeitern, quasi der ersten Generation von ArbeitsmigrantInnen, die im deutschsprachigen Raum gelandet sind. Was hast du da gesehen? Was war das für eine Retro?
Ja, die Retro hieß die erste Schicht und zuerst hatten wir alle gedacht, die erste Schicht, das ist natürlich die erste Edition von Claudia Slana und Dominique Kamalzade, aber nein. Sie haben sich in der ersten Schicht quasi nochmal so ein bisschen vertieft in das, was sie zumindest im Dokumentarfilmbereich wirklich ganz stark als Thema gesetzt hatten durch die Filmauswahl, und zwar das Thema der Migration. Und Anlass war 60 Jahre Gastarbeiterabkommen zwischen Österreich und der Türkei. Und dazu begleitend haben sie eine Reihe von Programmen gezeigt, Kurzfilmprogramme und aber auch Langfilme, unter anderem Liebe, D-Mark und Tod von Cem Kaya. Und die Kurzfilme waren eben allesamt historisch. Filme, die die Ankunft der Gastarbeiter zum Beispiel dokumentieren am Münchner Hauptbahnhof von Christo Papitsch, Hallo München, ein wirklich super toller Film, oder von Zsilnik ganz viele Filme, kurze Sachen, kurze Pieces, wo quasi die Gastarbeiter sich selbst in ihrer Situation filmen, in dieser unwirtlichen Umgebung des Österreichs, in den Stiegenhäusern, in einer recht grauen Landschaft, natürlich einfach deswegen, weil diese Filme auf Schwarz-Weiß gedreht waren, was natürlich diesen tristen Effekt dann teilweise sehr, sehr verstärkt hat. Trist, aber wirklich absolut sehenswert. Und es sind ja auch ein paar Filme auf YouTube zu sehen, also am besten auf die Website von der Diagonale nachschauen. Und ganz markant war zum Beispiel auch ein Film eines Österreichers, Wo sein Wäsche, der von Dieter Berner gedreht war, wo es um eine Frau geht, die ein Kind bekommen hat, also eine junge Jugoslawin, und die jetzt quasi um ihr Recht kämpft, so ein sogenanntes Wäschepaket zu bekommen. Und das zeigt dann den Gang durch die Institutionen. Und das ist natürlich dann ein Spielfilm gewesen mit hohem dokumentarischen Anteil und einer ganz starken Gesellschaftskritik oder ja, eine ganz starke Anklage an die Verhältnisse und an diese blöde Ignoranz der sogenannten, ich meine, Gastarbeiter. Da heißt man ja dann jemand willkommen, und der Film macht schon sehr deutlich, dass eigentlich die Atmosphäre von Misstrauen geprägt war und von Ablehnung und eben auch von der Erwartung, dass sie jetzt möglichst bald wieder abhauen mögen, obwohl die natürlich gebraucht wurden. Und das hat schon einen ganz tollen Reflexionsraum dann insgesamt nochmal historisch aufgemacht. Und ja, man kann eigentlich gespannt sein auf die nächste Retro.
Naja, ein paar Titel sind mir da auch aufgefallen, ich kenne. Inventur Metzstraße 11 zum Beispiel, auch im Münchenspiel, den gibt es auch auf YouTube, werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Und als letzter Hinweis noch, es gibt auch eine Diagonale Edition, die, glaube ich, jetzt auch nur eingeführt wurde, quasi eine Buchreihe. Und die erste, quasi die erste Publikation in dieser Reihe ist eben auch diese, über diese Retrospektive. Das wird auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert sein. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für diese Einblicke aus Graz. Wir sehen uns dann spätestens alle wieder in Cannes und werden dann wieder gemeinsam über Filme reden, wie wir alle gesehen haben. Vielen Dank, lieber André.
Gerne.
Und vielen Dank, liebe Dunja.
Tschüss, Till. Tschüss.
So, dann zurück von unserem Ausflug nach Graz machen wir jetzt weiter mit unserem zweiten Film für heute. Und das ist Alex Garlands neuer Film Civil War. In Civil War spielt Kirsten Dunst die erfahrene Kriegsfotografin Lee, die mittlerweile in ihrem eigenen Land arbeiten muss, denn die USA befinden sich seit geraumer Zeit im Bürgerkrieg. Details zu dem konkreten Szenario sind eher spärlich. Es gibt die Western Forces, eine Allianz aus kalifornischen und texanischen Truppen. Die Staaten haben sich von den USA abgespalten oder von der Union abgespalten, sind quasi jetzt kurz davor, in Washington einzumarschieren. Das ruft Lees Kollegin Joel, gespielt von Wagner Moura, auf den Plan, der sich in den Kopf gesetzt hat, vor den Truppen in Washington zu sein, um den Präsidenten als letztes sozusagen zu interviewen. Lee und Joel machen sich also auf den Weg nach DC, gemeinsam mit dem New York Times-Urgestein Sammy, gespielt von Stephen Henderson, und der sehr jungen Fotografin Jessie, die sich den beiden anschließt. Kaylee Spaney spielt diese Jessie, bekannt aus Priscilla. Und diese vier sind dann auf, ja, machen sich auf den gefährlichen Weg durch eine kriegsgebeutelte USA in Richtung Washington, wo sie dann am Ende auch ankommen werden. Vielleicht so viel erstmal zum Setting. Der Film wird natürlich sehr politisch diskutiert oder beziehungsweise wird diskutiert, wie politisch er denn eigentlich ist. Vielleicht würde ich aber mal anders anfangen und fragen, wie euch der Film als erstmal Genrefilm gefallen hat. Denn er ist ja irgendwie in erster Linie auch erstmal ein Kriegsfilm. Die Gewalt ist sehr explizit. Sounddesign ist extrem wuchtig. Ist irgendwie auch ein Roadmovie. Wie fandst du, Andreas, denn den Film aus so einer handwerklichen Ebene erstmal oder aus so einer, wie hast du affektiv auf ihn reagiert?
Bei mir gibt es ja eine große Diskrepanz zwischen dem Affektiven und dem Intellektuellen bei dem Film, weil der natürlich affektiv erstmal unglaublich ist. Also vor allen Dingen der Showdown in der letzten halben Stunde, der eigentliche Sturm auf das Weiße Haus, wenn ich das verraten darf. Als Kriegsfilm ist das schon sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich. Da schließt auch schon so an so bessere Filme aus den letzten Jahren an, unter anderem Hurt Locker. Die Art und Weise, wie er in diese verschiedenen Situationen, das ist ja wirklich so ein Stationendrama. Es gibt so eine Reise und dann gibt es immer wieder so einen so Zwischenstopp und dann gibt es einen Konflikt. Und diese Konflikte, diese Action-Settings, die dann immer wieder so aufploppen, sind schon auch in einer extremen Intensität gedreht worden. Aber auch zum einen immersiv, dass man wirklich denkt, man ist in diesem Kriegsgeschehen, aber auch dann extrem ruhig, wo man dann in einer einen Szene zum Beispiel minutenlang eigentlich nur guckt, wie Leute warten und auf einen Sniper reagieren. Also dieses Wechselspiel finde ich schon, von handwerklich finde ich schon ziemlich beeindruckend. Aber das ist immer das Problem bei Kriegsfilmen, wenn man zu sehr in dieses Kriegsgeschehen reingezogen wird. Und das ist eben auch ein bisschen das Problem, finde ich, bei Civil War. Man nimmt das dann doch sehr affirmativ wahr auf eine Art. Man kann sich da nicht so wirklich von distanzieren. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Kriegsfilme eigentlich wollen, aber irgendwie dann doch immer wieder am Ende doch machen, weil sie eben bestimmten Genrekonventionen doch verpflichtet sind.
Wie ging es denn dir, Hannah, mit diesem Film? Konntest du diese beiden Ebenen erstmal so für dich trennen oder warst du auch direkt im Nachdenken über was das Ganze denn jetzt soll?
Also ich konnte mich da sehr gut reinfinden. Ich hatte das Gefühl, tatsächlich in diesem Auto mit drin zu sitzen. Wenn die vier sich erstmal auf den Weg gemacht haben, dann war ich wirklich immersiv dabei. Die Szenarien sind nicht so weit entfernt, das ist natürlich auch der Reiz, aber sie sind auch wirklich so inszeniert, dass man sich in den Szenen noch sehr gut orientieren kann, weil Garland auf Motive aus eben ja, unserer Gegenwart und den Genre-Inszenierungen zurückgreift, die sehr vertraut sind und dadurch hat ja auch eben das Beängstigende sich einstellt, dass das halt doch sehr, sehr nahe an unserer, vielleicht nur Bildwelt erstmal, aber vielleicht auch bald unserer richtigen Welt dran ist. Aber diese Genresachen finde ich relativ unproduktiv, tatsächlich den so zu perspektivieren, beziehungsweise habe ich ja das Gefühl, dass es so kalkuliert, dass da ganz viel aufeinander geschichtet wird, zum Beispiel auch Zombie-Filme. Also ich finde, das hat auch eine Art von Flucht vor den Zombies, die letzten Überlebenden, die noch beim klaren Verstand sind, flüchten vor den anderen, die halt in diese Lager verfallen sind. Das ist, glaube ich, aber auch das Kalkül, was mich an dem ganzen Film die ganze Zeit gestört hat, dass da halt ein bisschen Genre, ein bisschen politisch, ein bisschen Kriegsanleihen, ein bisschen Coming of Age und auch viel Selbstzitat von Garland dabei ist. Und das ist, glaube ich, aber auch so eine Mischung, die für die Produktionsfirma A24 steht, Also alles ist so ein bisschen thematisch angerissen. Es ist ein bisschen Vibe, du hast ein paar Stars, du hast Autorennamen und sowas. Und das macht für mich so eine unangenehme, kalkulierte Brisanz aus, die mich bei vielen Momenten wieder rausgehoben hat, weil ich gesehen habe, dass da eine Idee da ist, die diskutiert werden will. Also es ist halt so sehr auf Topicality, auf Debattenbeiträge und Hot Takes, finde ich, perspektiviertes dabei gewesen.
Ich fand erstmal tatsächlich ganz interessant, dass dieser Bürgerkrieg, also es ist ja relativ früh klar, dass es hier Garland nicht um eine möglichst irgendwie plausibles Szenario geht, wie genau die USA in den Bürgerkrieg schlittern können. Dadurch, dass so relativ schnell irgendwie Texas und Kalifornien als Allianz, was man jetzt irgendwie erstmal nicht auf dem Zettel hätte, es ist irgendwie völlig unklar, was das für ein Präsident ist. Natürlich, es wird sozusagen angedeutet, er hat sozusagen eine dritte Amtszeit. Das heißt, er hat sich in irgendeiner Form gegen die Verfassung gewendet, hat, glaube ich, auch das FBI aufgelöst. Das heißt, es gibt da schon irgendwie einen Schritt vom Präsidenten aus in Richtung einer Diktatur oder irgendwie in Richtung eines autoritäreren Regimes. Aber es gibt ja tatsächlich kaum ideologische Anhaltspunkte, wer in diesem Krieg auf welcher Seite steht. Und das fand ich tatsächlich erstmal ganz interessant, weil ich mir vorgestellt hätte, dass ein Film, der sich jetzt sozusagen als Warnung eines irgendwie Civil Wars in den USA gibt, da irgendwie ganz viel erstmal erklären will, was genau passiert ist. Und ich fand erstmal ganz spannend, dass dieser Bürgerkrieg eben nicht die Erzählung des Films ist, sondern irgendwie erstmal ein Setting. Also tatsächlich irgendwie so ein Amerikaner-Setting, was eben ein kriegsgebeuteltes Land ist. Und dass diese Verfremdung oder dieser Schock, der vielleicht auch damit irgendwie ins Spiel kommt, für mich tatsächlich erstmal funktioniert hat.
Genau, und das ist dann auch, finde ich, in dieser Abstraktion oder Grobskizzigkeit dann auch toll, weil ich das in vielen anderen Rezensionen in den USA gelesen habe, gesagt habe, so inszenieren eigentlich Amerikaner immer den Mittleren Osten. Es ist also ein bisschen diffus, wer auf welcher Seite steht, aber alle sind total aggressiv, sind getriggert, alle haben massiv Waffen zur Verfügung und es sind die Amerikaner, die sich dann dadurch lavieren müssen, durch so ein einfach nur. Also ein abstrakt gefährliches Terrain. Und die USA so zu inszenieren, wie halt eben sonst die generischen Konfliktgebiete im Actionkino inszeniert werden, finde ich, das hat eine gewisse Komik. Aber diese Neutralität, die der Film halt ja immer wieder auch setzt, also dass auch die Journalisten neutral sind und sowas, finde ich, ist ja auch eine komische Konstellation, die mir auch viele Zugänge versperrt, weil sie zum Beispiel auf ihrer Reise dann nach DC auch in einem Örtchen ankommen, wo alle so tun, als gäbe es gar keinen Bürgerkrieg, als würde alles immer so weitergehen können, als würde man halt um die Ecke ein Sandwich essen können und mal ein Sommerkleidchen anprobieren und so. Und der größte moralische Vorwurf des ganzen Films ist, glaube ich, an diese Leute, dass die so tun, als könnte man nicht halt irgendwie sich davon affiziert fühlen vom Bürgerkrieg. Was aber, finde ich, in dem Moment, wo man gar nicht weiß, wofür welche Partei oder welche Front steht, nur logisch findet. Also ich wusste ja auch nicht, warum, in welchen, welch, auf welche Seite sollte ich mich denn schlagen, wenn ich gar nicht das vom Film angeboten bekomme. Und warum ist der Film jetzt so böse, dass die Leute so weiterleben? Das fand ich eine Schwäche dieser Neutralitätsidee, die dann auch den Journalismus und die Journalistinnen als Heroen total überfrachtet und, glaube ich, auch da dann völlig aus der Gegenwart und aus der Realität rauskickt.
Das ist aber interessant, weil ich fand, der Film hatte ein, finde ich, sehr zynisches Bild vom Journalismus, was ja im Grunde auch die Schlusspointe des Films ist. Das ist eben auch ein bisschen, wo sich dann dieses Berufsethos, was er ja immer wieder probiert, weil er benutzt ja auch Standfotografie in Schwarz-Weiß von Jesse sozusagen als Kriegsfotografie, die Konflikte neutral abbildet. Benutzt ja immer so ein bisschen so auch als Selbstvergewisserung, dass sie da eigentlich für gute Arbeit machen. Aber im Grunde genommen, und das ist eben auch, was der Film macht, ist, er lässt sich eben auch auf diesen Adrenalinrausch des Krieges ein. Und auch die Journalisten, die eigentlich nur so Mavericks sind, die sich in jede Kugel werfen. Darum geht es ja auch so ein bisschen bis hin eben dann zu dem letzten Satz, nach dem letzten Zitat. Und dem Money Shot im Grunde genommen, wegen denen, die dann mit den Truppen ins Weiße Haus reinkommen. Also
Also
das
das
finde ich
beste Foto machen wollen, ne? Ja.
das beste Foto, das letzte Foto, das letzte Wort. Und dann ist sozusagen auch diese Geschichte erzählt. Da finde ich, kommt der eigene Anspruch, den der Film, glaube ich, an sich hat, den er natürlich nicht einlöst, wird da auch schon an dem Punkt nicht gerecht, wo er auch so ein komisches, zynisches Bild von Journalisten zeichnet, die, finde ich, eben auch als Helden in dem Fall ausgedient haben, weil sie sich eben moralisch nicht mehr entscheiden wollen.
Das ist aber genau das, was mich, glaube ich, irritiert hat an dem Film, weil ich tatsächlich auch während dem Film eher bei Andreas war. Und also, dass es dem Film irgendwie um Journalismus geht, ist, glaube ich, klar. Selbst der Titelschriftzug ist in so einer Typewriter-Schrift irgendwie gemacht. Ich hatte tatsächlich am Anfang auch das Gefühl, es geht sozusagen um eine Kritik irgendwie am Sensationalismus, geht um Kritik an einem Journalismus, der irgendwie Hauptsache dabei sein, selbst keine Haltung zeigen. Dann habe ich jetzt aber tatsächlich so ein bisschen irgendwie gelesen, auch teilweise Alex Garland in Interviews oder Zitate oder auch in anderen Kritiken geht es dann irgendwie sehr darum, ja, hier hält er sozusagen hoch, was Journalismus mal war, nämlich irgendwie ohne Bias zu sein und berichten und nur der Wahrheit verpflichtet. Und das finde ich dann wieder schon einen sehr, sehr merkwürdigen Take. Und so habe ich dich, Hannah, verstanden, dass du das Gefühl hattest, dass der Film eigentlich diese Journalistinnen tatsächlich als Helden verstehen möchte.
Ja, ich glaube auch, also Garland hat da sicher um Kopf und Kragen geredet bei seiner Pressetour. Der hat alles Mögliche dazu behauptet und gleichzeitig wieder gesagt, das wäre alles nicht so eindeutig. Und er wollte das halt auch irgendwie immer nur als Conversation Starter verstehen. Genau das ist aber auch das, was er den Journalistinnen zuschreibt. Sagt die Figur von Kirsten Dunst einmal: "We're not here to ask questions, we take the photos so other people can ask the questions." Und das ist, glaube ich, genau die Position, die Garland mit dem Film vertritt. Er gibt keine Antworten, sondern er will uns ermöglichen, interessanten Fragen zu stellen. Was auf eine Art auch wieder funktioniert. Ich finde, man kann über den Film wirklich sich toll unterhalten und ich habe tolle Texte und tolle Podcasts dazu schon konsumiert. Auf so eine Art funktioniert das, glaube ich, schon. Und die Identifikation mit so einem alten Haudegen von Reporter oder Fotojournalistin oder sowas ist schon da. Sie ist nur eben verklärt, beziehungsweise dann halt auch denkfaul, weil er nicht überlegt, was Journalismus in diesen 3, 4 Jahren, in denen vielleicht dann schon diese Civil War passiert, was mit auch dem Journalismus passiert. Also es wird einmal gewitzelt, was noch von der New York Times übrig bleibt, würde der Sammy repräsentieren. Aber was ist denn da eigentlich, wenn halt die offizielle Infrastruktur der USA zusammenbricht? Was ist denn dann noch an Journalismus da? Was ist denn noch an Internet da? Was ist denn noch an NPR da oder sowas? Also da, wo es mal, finde ich, ihn auch fordert als Drehbuchautor, da kneift dann immer Garland, weil er dann immer nur Fragen stellen will und nicht halt mal ein bisschen grundiert hat, was jetzt eigentlich die Realität ist, von der er aus seine Fragen erstellt.
Man fragt sich eben, wer am Ende diesen Money Shot eigentlich noch kaufen soll und wo der eigentlich noch gezeigt werden soll, weil sie sitzen in einem Hotel in New York, bevor sie nach Washington gehen und sie haben nicht mal Internet oder das Internet fällt dauernd aus. Also dieser ganze Grundbau funktioniert irgendwie nicht. Der ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich finde, da merkt man, dass er irgendwie einiges an seiner These, die er dann irgendwie hat, oder diese Behauptung ist ja, dass sowas passiert nur, wenn am Ende alle keine Haltung mehr haben, wie eben in dieser Kleinstadt in Pennsylvania, wo das Leben einfach weitergeht wie bisher. Das passiert in Amerika, wenn einfach alle sich raushalten. Und das machen aber dann im Grunde genommen die Journalisten auch in dem Film, weil es geht dann am Ende wirklich nur darum, nicht mehr um eine Wahrheit einzufangen, sondern nur noch so um das letzte. Der Satz von Kirsten Dunst ist: "We are only documenting, we are not asking questions." No, we are only documenting, so people ask questions. Und das finde ich dann am Ende so ein bisschen wenig, wenn man so ein hochgefahrenes Szenario ins Kino bringt. Da hätte man sich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen.
Naiven Blick halt auch auf Journalismus, ne? Also, das war in in der Guardian-Kritik wurde das eben stark gemacht, dass das sozusagen Journalismus ja immer heißt, wie dieser Podcast auch heißt, Framing. Und das ist irgendwie dieses: Es gibt nicht das ungeframte, ungebiaste, objektive Berichten. Und dieser Film tut mir genauso. Auch wenn ich manchmal wieder gesagt, das Gefühl hatte, er tut das auch in kritischer Absicht. Aber das, genau, scheint der Film vielleicht gegen den Willen vielleicht seines Regisseurs nahezulegen, der auch andere Filme gemacht hat, die man vielleicht ähnlich diskutieren könnte, in der vielleicht große Thesen angerissen werden, ohne sie wirklich durchzuexerzieren, wie in Man, seinem letzten Film, oder auch Annihilation, den ich ja ganz toll fand. Aber es sind ja oft Filme, in denen sehr große Fragen verhandelt werden, ohne dass es da irgendwie eine kohärente irgendwie Haltung vielleicht zu gäbe. Aber in diesem Fall finde ich das dann tatsächlich gar nicht unproblematisch. Aber das war jetzt schon so ein Abschlussfazit von mir. Habt ihr denn noch andere Dinge anzumerken oder was sind wir einfach alle ratlos?
Also ich war in der Tat ein bisschen ratlos. Ich würde ihn schon empfehlen, auf jeden Fall empfehlen, aber es braucht auf jeden Fall noch Nachgespräche. Und das finde ich, also es ist ja gut, wenn Film nicht alle, wenn Film keine Fragen liefern möchte. Aber in dem Fall habe mich am Ende doch ein bisschen gefragt, was eigentlich Galen bezwecken möchte. Möchte er einfach nur mit irgendeinem extrem provokanten Szenario Amerika aufwecken im Jahr der Wahl? Oder also er will sich nicht wirklich für Journalismus stark machen als moralische Instanz? Das hat mich so ein bisschen am Ende ratlos gemacht, was er da eigentlich bezwecken möchte. Und am Ende war es dann doch wieder ein Genrefilm ohne Zombies, Zombiefilm ohne Zombies vielleicht.
Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir mal ratlos. Stimmt, gut, dass du sagst mit der Empfehlung. Wir sollen ja immer zumindest am Ende einmal sagen, ob wir den Film jetzt empfehlen würden. Wahrscheinlich sind wir uns einig, dass er durchaus aus verschiedenen Gründen sehenswert ist, wenn wir vielleicht auch nicht ganz überzeugt sind von seiner Haltung oder dem, was er da im Einzelnen macht. Dann sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen. Natürlich nicht ohne ein paar letzte Hinweise euch mit auf den Weg zu geben. Ich mache dieses Mal einfach mal den Anfang. Ich erinnere an einen großen Moment der Podcast-Framing-Geschichte, in dem Dunja Bialas sich dazu hat hinreißen lassen, irgendwie Claire Denis Stars at Noon, irgendwie, wie hat sie es genannt, eine absolute Frechheit oder irgendwie sowas. Ich musste da ein bisschen den Film verteidigen. Der Film läuft auf Amazon Prime mittlerweile. Das heißt, alle ZuhörerInnen mit Zugang können sich endlich ein eigenes Bild machen, ob das jetzt eine völlig Vollkatastrophe ist oder ein weiterer schöner Film von Claire Denis. Stars at Noon bei Amazon wäre meine Empfehlung. Andreas, mach du doch weiter.
Meine Empfehlung, sozusagen nochmal anhänglich an den Alex Garland-Film, wäre meines Erachtens der bessere Bürgerkriegsfilm, nämlich The Second Civil War von Joe Dante, dem Regisseur, auch Genre-Regisseur unter anderem Gremlins. Der Second Civil War ist von 97 und der ist eine schwarze Komödie, also deutlich lustiger als der Garland-Film, ist aber auch in seinem Szenario nochmal deutlich zugespitzter und behandelt auch deutlich stärker das Thema wie Race zum Beispiel. Also den würde ich auf jeden Fall, wenn man sich noch ein Double Feature angucken möchte zu dem Thema Bürgerkrieg, auf jeden Fall empfehlen. Der Immo-Film ist momentan bei Sky und bei Wow zu sehen. Der heißt auf Deutsch der Kriegsmacher, die Kriegsmacher.
Ja, vielen Dank dafür. Und Hanna, du darfst den grünen Abschluss bilden. Was empfiehlst du uns allen?
Spontan empfehle ich mir jetzt selber nochmal was, weil ich während unserer Diskussion zu sterben drauf gekommen bin. Nochmal in den tollen langen Essay Pretentiousness, Why It Matters von Dan Fox zu gucken, weil der mir die Idee eingebracht hat, dass es halt nie, dass man nie zu ambitioniert sein kann, dass Prätention immer was Gutes ist, weil es halt auch eine Maske ist, die man sich anzieht. Also es ist eine Idee des Essays, dass die Prätention, das Vorhalten, etwas ist, was essentiell ist für gute Kunst. Das schreibe ich mir jetzt hinter die Ohren, den nochmal zu lesen, um das dann nochmal besser ausführen zu können, warum das so toll ist. Und ansonsten empfehle ich die Jubiläumsfolge des Urfilm-Podcasts You Must Remember This von Katrina Longworth, die vor 10 Jahren angefangen hat, The Secret and or Forgotten History of Hollywood zu erzählen in ihrem Podcast. Und der ist vor 10 Jahren gestartet mit einer Folge zu Kim Novak. Aus musikrechtlichen Gründen konnte diese Folge dann wohl nicht mehr abgespielt werden, als sie dann in ein Werbenetzwerk eingetreten ist. Jetzt hat sie zu diesem Jubiläum die Folge restauriert. Und das ist eine ganz schöne Zeitreise zurück zu den Anfängen auch von Podcasts und besonders dieses Formats, was ich sehr liebe, wie die sich auch weiterentwickelt hat, wie ihre Stimme sich entwickelt hat, aber auch der Zugriff auf Filmgeschichte sich entwickelt hat. Also wer You Must Remember This noch nicht kennt, kann damit einsteigen und dann zwischen den Seasons hin und her springen. Ich kann sehr die zur Blacklist empfehlen. Andreas, du vielleicht die Erotic 80s?
Leider ja. Leider geil.
Wow. Ja, das ist eine sehr schöne Empfehlung. Da höre ich doch auch gerne rein. Wir entwickeln uns dann in 2 Wochen weiter mit Framing und sind an dieser Stelle an unserem Ende angekommen. Bitte liked, bewertet, unterstützt uns, wo immer ihr könnt und mögt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hanna Pilatzik. Vielen Dank, Hanna.
Sehr gerne.
Und danke an Andreas. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.